Hallo, herzlich willkommen zur ersten Einheit. Es geht um die Bibel. Es geht darum, woher kommt die Bibel, wie kommt die Bibel zu den Menschen und wie wurde die Bibel weitergegeben. Vielleicht noch ein Gedanke zu Beginn. Warum beginnen wir überhaupt mit der Bibel? Denn wenn wir die Bibel jetzt konkret aufschlagen, dann könnte man genauso gut sagen, wir nehmen das erste Thema aus der Bibel. Und wir reden über die Schöpfung als erstes Thema. Oder wir lesen den Abschnitt aus der Bibel, wo es darum geht, warum sich Mensch und Gott getrennt haben, also über den Sündenfall. Also auch das wäre jetzt rein von der zeitlichen Abfolge her eine logische, mögliche Einstieg. Man könnte aber auch hergehen und sagen, Gott ist doch das Wichtigste, also reden wir doch zu Beginn über Gott. Und so könnten wir dieses und jenes Thema nehmen und auswählen und sagen, wir beginnen doch mit dem. Wir beginnen heute mit der Bibel aus dem Grund, weil die Bibel die wesentlichste Grundlage für den Glauben ist. In der Bibel beschreibt sich Gott. Gott teilt sich mit. In der Bibel erfahren wir, warum die Dinge so sind, wie sie sind, woher sie kommen, warum die Abfolge der Geschichte so gelaufen ist, wie Gott immer wieder gewirkt hat in der Geschichte. Und wir erfahren auch, wo die Reise hingeht. Die Bibel ist die zuverlässigste Quelle, wenn wir etwas über Gott und sein Wirken erfahren wollen. Ja, wir werden das in einer weiteren Lektion erfahren. Es gibt auch andere Quellen, um etwas über Gott zu erfahren, nämlich seine Werke, seine Schöpfung oder auch sein Wirken, das wir persönlich erleben können. Aber die Bibel ist die wesentlichste Grundlage. Die gibt uns die beste Orientierung. Alle anderen Erkenntnisse und Informationen über Gott, die müssen wir anhand der Bibel überprüfen. Also, wir beginnen jetzt mit der Bibel. Woher kommt sie und wie kommt die Bibel bis zu uns? Ja, die Bibel ist zunächst Gottes Wort, das niedergeschrieben worden ist. So verstehen wir Christen das und wir werden dann auch später noch einen Text dazu sehen. Ja. Die Bibel besteht aus Altem und Neuem Testament. Wenn ich hier meine aufschlage, dann haben wir ja, ein ganz schönes Stück der Bibel, etwa bis hierher. Das ist das Alte Testament, umfasst bei mir ja, ganze 987 Seiten und dann kommen noch etwa 300, knapp 400 Seiten Neues Testament hinten dran. Das alles zusammen ist die Bibel. Und die Bibel der reformierten Kirchen, die hat 39 sogenannte Bücher im Alten Testament. Diese sind überwiegend in Hebräisch geschrieben und sie hat 27 Bücher im Neuen Testament und diese sind in griechischer Sprache geschrieben. Ich schreibe hier bewusst die Bibeln der reformierten Kirchen, denn es gibt daneben zum Beispiel die Bibel der katholischen Kirche und die hat etwas mehr Bücher im Alten Testament. Das geht zurück auf die Reformation, wo am Konzil zu Trent, am Konzil gegen die Reformation beschlossen wurde, dass man mehr Bücher in die biblische Sammlung, in den sogenannten Kanon mit aufnimmt. Aber die Bibeln der reformierten Kirche, die zurückgreifen auf das, was die Juden überliefert haben, auf den sogenannten masoretischen Text, die haben im Alten Testament 39 Bücher. Im Neuen Testament 27, da sind sich, soweit ich weiß, alle Bibeln einig. Aber es mag auch hier Ausnahmen geben. Ja, vielleicht für jemand, der neu mit der Bibel zu arbeiten beginnt. Die Bibel hat eine Einteilung in sogenannte Bücher. Da ist es ganz hilfreich, auch einmal kennenzulernen, welche Bücher das sind, sich die Inhaltsverzeichnisse anzusehen. Mit der Zeit hat man eine gewisse Übung und kommt recht gut hinein und versteht, weiß dann auch, in welcher Reihenfolge die Bücher zu finden sind. Und das hilft dann natürlich auch sehr gut, wenn man Bibeltexte aufschlagen möchte. Die Bücher selber sind in Kapitel und Verse eingeteilt. Man könnte grob sagen, ein Kapitel umfasst etwa eine Buchseite und je nach Länge des Kapitels gibt es dann noch einmal Verse und ein Vers umfasst so ein bis zwei Sätze. Und so kann man recht genau eine Stelle in der Bibel kennzeichnen, austauschen. Da kann ich zu meinem Freund sagen und sagen, du, ich habe heute in der Früh habe ich gelesen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 6 vom Sündenfall und der kann hergehen, schlägt in seiner Bibel auf und kann genau denselben Text lesen. Genau. Also, dann wollen wir einmal schauen, wo kommt denn unsere Bibel her? In 2. Mose Kapitel 17, Vers 14, da haben wir den ersten Text, das erste Mal, dass jemand aufgefordert wird, das, was geschehen ist, in ein Buch zu schreiben. Nämlich, da spricht der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Bis zu diesem Moment von der Schöpfung weg, das ist doch einiges an Zeit vergangen, bis zu diesem Moment gab es keine schriftlichen Aufzeichnungen. Aber hier zum ersten Mal beginnt jemand jetzt das, was geschehen ist, was bis dorthin offensichtlich von Mund zu Mund weitergegeben wurde, in einem Buch festzuhalten. 2. Mose 17, Vers 14, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. An der Stelle ein kleiner Ausflug. Ihr habt ja, wenn ihr das Zusatzmaterial öffnet, dann habt ihr dort in der Seite immer wieder auch weitere Bibeltexte angegeben. Ich möchte damit euch lesen, 2. Mose Kapitel 4, Vers 12. Also nutzt das auch, schlagt diese Zusatztexte auf für euch in eurer Bibel und überhaupt empfehle ich, schlagt doch immer wieder auch die Texte in eurer Bibel nach. Ja. In 2. Mose 24, 12, dort haben wir etwas Besonderes. Da steht, und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Also dort ist die Rede davon, dass Gott selber etwas geschrieben hat. Und das Gleiche finden wir auch noch einmal in 2. Mose 31, Vers 18. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Die Bibel ist von vorne bis hinten zum weitaus größten Teil beinahe ausschließlich von Menschen geschrieben worden. Menschen, die von Gott die Botschaft bekommen haben und sie in einem Textdokument, in einer Schriftrolle festgehalten haben. Aber hier die 10 Gebote, die Tafeln des Zeugnisses, das ist die Ausnahme in dem, was uns heute überliefert ist, wo Gott selber geschrieben hat. Das Gesetz Gottes oder der Kern des Gesetzes Gottes. Es gibt daneben tatsächlich noch eine weitere Stelle in Daniel Kapitel 5, wo eine Hand an die Wand schreibt, eine Botschaft, und die wurde uns auch überliefert, aber das würde ich jetzt tatsächlich als ein Detail verstehen, aber das hier, das ist etwas, wo Gott tatsächlich geschrieben hat, die 10 Gebote, und das zeigt uns, dass das von außergewöhnlicher Wichtigkeit ist. Ansonsten wurde es aber von Menschen geschrieben. Wir haben hier den ersten Text aus dem Alten Testament gelesen, 2. Mose 17, Vers 14. Wir wollen nun einen Text aus dem Neuen Testament lesen, aus Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Und der Text ist, ja, ich würde sagen, mindestens genauso spannend. Ja. Also hier Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Wir wollen gerade den Vers 11 noch dazu nehmen. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Diese beiden Verse zusammen, Offenbarung 1, Vers 1 und Offenbarung 1, Vers 11, die zeigen uns die Kette, wie diese Botschaft von Gott letztendlich bis zu den Gemeinden kommt und wir können diese Botschaft gut weiterdenken bis in unsere Zeit. Offenbarung 1, Vers 1 beginnt, Offenbarung Jesu Christi. Es ist eine Enthüllung, eine Offenlegung von Jesus Christus. Und der Vers 1 fährt fort, die ihm Gott gegeben hat. Jesus hat diese Offenbarung von Gott, vom Vater bekommen. Er ist der Ursprung dieser Botschaft. Jesus hat sie empfangen und er gibt sie weiter. Es heißt dort, und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Also von Jesus geht die Botschaft weiter an den Engel, der Engel gibt die Botschaft weiter an den Johannes. Und im Vers 11 hier lesen wir, der Johannes soll es aufschreiben und an die sieben Gemeinden in Asia schicken. Jetzt haben wir eine ganze Kette, die diese Botschaft geht, vom Vater ausgehend über den Sohn, den Engel, dem Johannes, in ein Schriftdokument und das wird jetzt gesendet an die Gemeinden zur Zeit des Johannes. Wir wissen, dass diese Gemeinden das gelesen haben, sie haben es auch gesammelt, ausgetauscht untereinander und so entstand nach und nach der neutestamentliche Kanon, also die neutestamentliche Sammlung der Schriften. Das sind die Evangelien, die Briefe und es ist die Offenbarung und nicht zu vergessen die Apostelgeschichte. Also das zeigt uns recht gut den Weg, wie die Botschaft bis zu uns heute kommt. Die Gemeinden haben sie eben ausgetauscht, die Dokumente wurden durch die Jahrhunderte weitergereicht und so kam es dann dazu, dass man im 16. Jahrhundert diese Dokumente noch einmal zusammengetragen hat. Dann hatte man tatsächlich auch ein altes Testament und ein neues Testament verfügbar und von dem ausgehend haben dann die Reformatoren, aber vor allem Luther ist sehr bekannt dafür, die Bibel ins Deutsche zum Beispiel übersetzt. Und damit hatten wir eine Bibel in deutscher Sprache. Und das funktioniert im Grunde genommen bis heute so, dass Bibelwissenschaftler hergehen, diese Dokumente sammeln, sie bearbeiten, daraus versuchen, einen gesamten Text in hebräischer Sprache für das Alte Testament zu haben, einen gesamten Text in griechischer Sprache für das Neue Testament und von diesen Gesamtausgaben wird dann übersetzt und daraus entspringen dann unsere Bibeln in deutscher Sprache zum Beispiel. So kommt die Bibel bis zu uns. Ich habe hier Beispiele hereinkopiert. Ihr seht hier, das sind Texte, die man gefunden hat. Hier der Kodex von Aleppo zum Beispiel, der wurde 920 nach Christus abgeschrieben und beinhaltet das Alte Testament. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dieser Text hier, der ist 920 nach Christus abgeschrieben worden, aber die Ereignisse, die darin beschrieben sind, die liegen viel, viel weiter zurück und die ersten Schriften, die liegen auch sehr, sehr weit zurück. Also Mose können wir so ins 15. Jahrhundert vor Christus einordnen und er war ja der Erste, der geschrieben hat. Seine Schriften sind hier in Kopie enthalten, aber die Zeitspanne von Mose bis zu dieser Abschrift, die sind grob gesagt 2500 Jahre. Jetzt ist die Frage natürlich berechtigt, ob in diesem Zeitraum die Überlieferung über diese lange, lange zeitliche Distanz tatsächlich auch gründlich war, genau war, exakt war oder ob sich hier einfach Fehler eingeschlichen haben oder ob man bewusst Veränderungen vorgenommen hat am biblischen Text. Da gab es einen sensationellen Fund, nämlich der Qumran-Schriftrollen. Ich meine, es war 1948, hat man die gefunden. Und das war in der Nähe von Jerusalem am Toten Meer. Fand man plötzlich Höhlen und in diesen Höhlen waren Abschriften von biblischen Texten drinnen. Also man fand weitestgehend Abschriften des ganzen Alten Testaments. Berühmt ist hier die große Jesaja-Rolle, die 200 vor Christus abgeschrieben wurde. Jetzt war man in der sensationellen Situation, dass man Texte hatte, die weit zurückreichten, mehr als 1000 Jahre in der Geschichte zurückreichten und man konnte die vergleichen mit dem, was man hatte. Und siehe da, die Änderungen, die im Text vorgenommen wurden, die betrafen in erster Linie sprachliche Korrekturen. Also das Hebräische hat sich weiterentwickelt, so wie sich auch das Deutsche weiterentwickelt und wir gelegentlich eine Rechtschreibreform erfahren. Das Hebräische hatte sich eben weiterentwickelt, das hatte zur Folge, dass hier manche Veränderungen vorgenommen wurden, aber es gab nahezu keine Änderungen, die den Sinn betrafen. Vielleicht mal eine Wortumstellung oder so, ja, das kann ein Abschreibefehler gewesen sein, aber im Großen und Ganzen wurde der Text sehr, sehr gut überliefert. Da war dieser Textfund von Qumran eine Riesensensation und eine große Bestätigung des Textes des Alten Testaments. Im Neuen Testament haben wir eine ganze Reihe von Funden, die sind teils aus dem 2. Jahrhundert. Das hier ist das älteste Fragment, das wir haben, das Papyrus P52. Es enthält einen Teil des Johannesevangeliums, nur einige Worte, und wurde 125 nach Christus abgeschrieben. Der Johannes schreibt sein Evangelium so etwa 90 nach Christus, so ist diese Abschrift nur 30 Jahre später entstanden und ein Textzeuge für das Evangelium, was für uns natürlich eine große Sensation ist, dass wir hier schon ein Textzeugnis haben. Wir müssen in der Geschichte etwas weitergehen und kommen so ins 3. Jahrhundert und dort gibt es dann ganze Kodizes. Hier der Codex Sinaiticus von 350 nach Christus. Aus dieser Zeit haben wir ganze Kodizes, die abgeschrieben wurden, das heißt ganze Neue Testamente, die wir in griechischer Sprache verfügbar haben. Für das Neue Testament haben wir eine Fülle von Textzeugen, also von Dokumenten, die jetzt biblischen Text enthalten. Es sind weit über 4000, die wir haben, teils kleine Schnipsel und teils auch größere, also umfangreichere Dokumente, teils ganze Neue Testamente. Die Zeit für diese gut 4000 Textzeugen, für diese Dokumente, erstreckt sich so aus dem 2. Jahrhundert bis ein Stück weit über 1000 nach Christus. In diesem Zeitraum wurden die Texte zusammengetragen und das bildet die Basis für eine Gesamtausgabe in griechischer Sprache und das wiederum bildet die Basis für die Übersetzung in andere Sprachen, zum Beispiel dann ins Deutsche. Ja, wir lesen einen weiteren Text, also das ist so in etwa die Geschichte der Entstehung und Überlieferung gewesen. Wir lesen einen weiteren Text in der Bibel. Und zwar hier haben wir auf der Folie drauf 2. Timotheus 3,16. Ich möchte mit euch aber lesen 2. Timotheus 3, 14 bis 17, so wie es auch angegeben ist, wiederum in der Spalte im Material. Der Timotheus war ein Schüler von Paulus und der Paulus schreibt ihm zwei Briefe und gibt ihm in den Briefen Anweisungen, wie er die Gemeinden führen soll und wie er das Werk weiterführen soll. Hier schreibt denn 2. Timotheus 3, 14 bis 16: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Der Paulus ermahnt hier den Timotheus und legt ihm nahe, bei dem zu bleiben, was er gelernt hat, was ihm zur Gewissheit geworden ist. Er kennt ja von Kindheit an die heiligen Schriften. Das bezieht sich natürlich an der Stelle vor allem auf das Alte Testament. Das Neue war noch nicht geschrieben und auch noch nicht gesammelt. Oder wenn, dann nur in Teilen geschrieben. Aber er sagt, bleibe bei dem, was du kennst von Kindheit an, die heiligen Schriften. Denn diese heiligen Schriften, die haben die Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, in diesen Schriften, da steckt mehr drinnen als nur historische Aufzeichnung, als nur weise Überlegung, vielleicht fromme Gedanken, sondern in diesen Schriften, da steckt die Kraft Gottes drinnen. Und die Kraft Gottes, die bewirkt in uns, dass wir unser Denken ändern, unser Wesen ändern, sodass wir Glauben haben, Vertrauen haben in Jesus Christus und dadurch auch errettet werden können. Er fährt hier fort, er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also auch das ist eine spannende Aussage. Alle Schrift, nicht nur ein Teil der Schrift, nicht nur etwas, nicht nur dort und da, sondern alle Schrift, die gesamte Bibel ist von Gott eingegeben. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wer die Bibel liest, erfährt eine Veränderung. Sein Wesen verändert sich und er bleibt nicht derselbe. Wer die Bibel aufrichtig liest, der kommt in Situationen, wo er weiß, ich muss mich entscheiden für den Weg, den ich vielleicht bisher gegangen bin oder wo mein innerer Impuls sagt, den möchte ich eigentlich gerne gehen und dem Weg, den uns die Bibel nahelegt. Es steckt hier noch eine interessante Sache drinnen. Dieses von Gott eingegeben, das heißt im Griechischen Theopneustos. Und Theopneustos, das beinhaltet zwei Worte. Zum einen Theos, das ist Gott, und zum anderen, dieses Pneustos leitet sich ab von Pneuma, vom Geist. Es ist also von Gott eingehaucht, eingegeben. Denn Theos kennen wir vom Wort Theologie und Pneuma, das kennen wir auch aus der Pneumatik. Pneuma bedeutet Wind und Geist. Und dieses von Gott eingegeben ist einfach von Gott eingehaucht, eingeblasen, eingegeistet. Das zeigt uns auch, dass die biblischen Schreiber zwar von Gott beeinflusst waren, von Gottes Geist diese Botschaft empfangen haben, es war nicht ihre eigene Botschaft, aber es wurde ihnen auch nicht diktiert. Vielleicht manche Teile davon schon, wenn die Propheten Gottes Stimme hörten und dann eben das niederschrieben. Aber die Schreiber der Bibel schreiben mit ihren eigenen Fähigkeiten, mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Und so unterscheidet sich auch der Stil der Bücher. Sie wurden nicht Marionetten in Gottes Hand, die jetzt einfach nur noch Schreibwerkzeuge waren, sondern sie schreiben auf Basis ihrer persönlichen Fähigkeiten und Begabungen ihres persönlichen Glaubens, aber geleitet von Gottes gutem Geist. Wir wollen eine weitere Stelle lesen. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Und auch an dieser Stelle möchte ich ein wenig weiter ausholen. Und zwar auch wieder wie in der Seite angegeben, im schriftlichen Material. Wir wollen lesen von 2. Petrus 1, 16 bis 21. Die ersten Verse werden wir nur ein wenig überfliegen, aber dann wollen wir noch weiter einsteigen hier in diesen Text. Ja. 2. Petrus 1, 16, da schreibt er, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Ich finde das persönlich richtig spannend. Er sagt hier an der Stelle, wir sind keiner klug ersonnenen Legende gefolgt, keinem Märchen, keiner Fabel, keinem Gerede, auch wenn es klug ersonnen wäre, aber am Ende wäre es doch einfach nur Fantasie, sondern wir sind Augenzeugen gewesen seiner herrlichen Majestät. Und wovon redet er hier? Er redet von der Wiederkunft von Jesus Christus. Also einem Ereignis, das noch in der Zukunft liegt, das wir Christen herbeisehnen und das für uns ja schier unglaublich erscheint, dass das geschehen soll. Aber der Petrus sagt an der Stelle, wo wir euch das geschildert haben, sind wir keiner klug ersonnenen Legende gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen. Und was meint er damit? Wir müssen nur die nächsten Verse lesen. Vers 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also Petrus redet hier vom Berg der Verklärung, wo er mit zwei anderen Aposteln am Berg war und Jesus wurde verwandelt in seine Herrlichkeit. Da war Augenzeuge und sagt das so, wie wir es damals gesehen haben, so wird Jesus am Ende wiederkommen. Ja, wir sind im Vers 19 angelangt. Jetzt schreibt er, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Zunächst im Vers 16 hat er davon gesprochen, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Und jetzt geht er noch einmal auf diesen Punkt zurück und schreibt aber vom völlig gewissen prophetischen Wort. Dass Jesus wiederkommen wird, sagt er, ist völlig gewiss. Interessanterweise finden wir das mehrere Male in der Bibel, wenn es darum geht, dass Gott dieser Welt ein Ende setzen wird, was für sein Volk die Befreiung bedeutet und das Vergehen des Schreckens, des Fluches, der Sünde und den Anbeginn der Herrlichkeit und eines ewigen Lebens in Friede und Freude und Sicherheit. Also etwas, wo wir herbeisehnen. An dieser Stelle sagt die Bibel immer wieder, das ist gewiss und zuverlässig und wahrhaftig. Und Petrus schreibt hier an der Stelle das vom völlig gewissen prophetischen Wort. Finde ich wahnsinnig spannend. Er vergleicht dieses Wort, das wir haben, und ich dehne das auf die ganze Schrift aus. Er vergleicht dieses Wort mit einem Licht, das wir haben. Wir stellen uns vor, wir sind an einem dunklen Ort. Er schreibt ja hier auch von einem dunklen Ort. Und gemeint ist damit die Erde, ein System, könnte man sagen, eine Umgebung, die geprägt ist von der Sünde. Dieser dunkle Ort ist für uns gefährlich und unsicher und wir fühlen uns nicht wohl dort. Aber jetzt haben wir ein Licht bekommen. Und wenn wir uns vorstellen, wir gehen in einem dunklen Wald, den wir nicht kennen, wo das Gelände vielleicht unwegsam ist und es möglicherweise auch noch gefährliche Tiere geben kann, dann sind wir sehr froh, wenn wir ein Licht dabei haben. Dieses Licht wird uns helfen, den Weg sicher zu finden und zu einer Unterkunft zu gelangen. So wie so ein Licht in einer gefährlichen Situation, genauso ist die Bibel für unser Leben. Sie gibt uns Orientierung, sie führt uns sicher bis ans Ziel. Ja, und jetzt wollen wir uns noch die zwei letzten Verse anschauen aus 2. Petrus Kapitel 1. Die heißen, dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also hier ist die Rede, wenn wir uns mit der Schrift auseinandersetzen, wenn wir die Bibel lesen, dass es nicht eine eigenmächtige Deutung ist, sondern wir sind getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist mit uns, wenn wir die Bibel lesen. An dieser Stelle ist es auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass wir Gott bitten, uns Verständnis zu schenken, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Wir lesen noch den Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Der Vers 21 wendet sich jetzt den Schreibern zu, der Schriften. Sie haben die Weissagung hervorgebracht, sie haben sie niedergeschrieben, aber sie waren getrieben vom Geist Gottes. Und so brauchen wir auch für die Auslegung der Bibel wiederum den Geist Gottes. Gott ist es, der die Botschaft gibt. Gott ist es, der sie niederschreiben hat lassen. Gott ist es, der auch die Botschaft wieder für uns verständlich macht. In dem ganzen Prozess braucht es Gottes Geist. Ich möchte mit euch noch einen Bibeltext zum Schluss lesen. Den finden wir in Offenbarung Kapitel 21. Und dort lesen wir die Verse 1 bis 5. In Offenbarung 21 schreibt der Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir sind wieder bei dem Moment, wo Gott alles herstellt und alles wunderbar gemacht wird. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das, was Gott durch die ganze Geschichte hindurch vom Sündenfall bis eben zu diesem Moment wollte, wird hier nun endlich Realität. Mensch und Gott ist wieder zusammen. Der Gott hat seine Wohnung bei den Menschen aufgerichtet. Sie wohnen zusammen und hier wird noch einmal ausgedrückt, er ist ihr Gott und sie sind sein Volk. Mensch und Gott ist wieder zusammen. Alles ist wiederhergestellt. Und im Vers 4 heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also all das, was uns in diesem Leben plagt, was uns Sorge macht, was uns Mühe macht, das gehört der Vergangenheit an. Es ist nicht mehr. Ein Leben so schön, wie wir uns es nicht vorstellen können, frei von jeder Sorge, von jedem Schmerz, von jeder Trauer, frei von der Vergänglichkeit, frei vom Tod. Und im Vers 5 schreibt er dann, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Er fasst es noch einmal zusammen, was hier in den Versen 1 bis 4 geschrieben war. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schreibe es auf, halte es fest, machen wir es verbindlich. So wie wenn wir heute etwas Größeres erwerben, kaufen, wir machen einen schriftlichen Vertrag, beide Vertragsparteien wissen, wozu sie verpflichtet sind, beide Vertragsparteien wissen, was sie bekommen als Gegenleistung. Schreibe es auf, mach es verbindlich, mach es nachvollziehbar, jeder kann hergehen und es immer wieder lesen. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. So wie der Petrus vom völlig gewissen prophetischen Wort schreibt, schreibt der Johannes an der Stelle, wo es darum geht, um das große Ziel, um den Höhepunkt. Dorthin wollen wir. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich möchte diese Einheit beenden mit der gedanklichen Zusammenfassung, dass wir Gottes Wort vertrauen können. Es ist klar, das ist etwas, wo vielleicht nicht von 0 auf 100 geschieht, wo eines ein Wachstum braucht. Am Ende braucht es ein lebenslanges Wachstum. Aber wir können Gott vertrauen, wir können seinem Wort vertrauen. Es wurde von Gott gegeben, es hat die Kraft, es wurde zuverlässig überliefert. Gott hat seine Verheißungen, seine Versprechen in der Vergangenheit erfüllt. Er wird seine Versprechen auch in der Zukunft erfüllen.